Guten Tag. An dieser Stelle mokiere ich mich hin und wieder über Michaela Rugwitz-Angoga, die uns heute als Chief Tourism Officer des Rwanda Development Board von LinkedIn zuwinkt, nachdem sie den Technology Partnerships Lead des Tony Blair Institute for Global Change offenbar vor einem Jahr abgegeben hat, während sie nach wie vor Mitglied ist beim Global Future Council on Mobility, beim Weltwirtschaftsforum und dort mit den anderen Mitgliedern zusammen die Gedankenführerschaft bei zentralen globalen Herausforderungen und den Auswirkungen bzw. beim Umgang mit aufkommenden Technologien übernimmt, unter anderem durch die Identifikation und die Beobachtung von Trends und Entwicklungen, durch die Kontextualisierung von globalen Verlagerungen innerhalb der wichtigen regionalen und/oder nationalen Netzwerke, durch die Vertiefung des Verständnisses der Triebkräfte und Ermöglicher der vierten industriellen Revolution und ihrer Auswirkungen auf die globalen Systeme sowie durch die Hervorhebung der Implikationen dieser Dynamiken für die Entscheidungsträger. Puh! Was für ein Risotto an wohlklingenden Begriffen, allesamt unter dem Verdacht kompletter Hohlheit. Wer sich als Gesicht für derartige Kaiserkleider zur Verfügung stellt, hat vermutlich keine allzu breite Erfolgsbasis im echten Wirtschaftsleben, wie ich dies anlässlich von Frau Rugwitz-Angogas erstem Aufscheinen in meinem Beobachtungshorizont, nämlich als CEO VW Mobility Solutions Rwanda, bereits vermutet hatte, wo es ja nicht um Aufbau und Betrieb eines Automobilwerks, sondern eher um die Endmontage von angelieferten Automobilteilen ging. Die Vermutung drängte und drängt sich weiterhin auf, dass sich VW damals ebenso wie im Anschluss die famose Tony Blair Stiftung mit einer jungen Vorzeigeingenieurin schmücken wollten, welche die internationalen Bestrebungen um die Gleichstellung der Frau auch in ihren Unternehmen und Gremien illustrieren sollte. Dies gilt wohl auch für die Global Female Leaders 2023, auf deren Webseite Michaela nach wie vor als CEO VW Mobility Solutions Rwanda figuriert, allerdings nicht als Speaker für den Anlass in Berlin Ende April. Dort finden sich unter den 55 Referentinnen übrigens auch die drei Herren Werner Hedrich von der Globalianz Invest GmbH, Patrick Reinmöller vom Schweizer IMD und Timo Stoll von KPMG Deutschland, nicht zu sprechen von Hasina Safi von der Islamischen Republik Afghanistan oder Asrar Damdam von Uvera aus Saudi-Arabien, welche übrigens im Gegensatz zu ihrer Kollegin aus Afghanistan kein Kopftuch trägt. Frau Safi ist immerhin nicht im Hijab abgebildet. Das hat wohl damit zu tun, dass es sich um die ehemalige Fraueninformations- und Kulturministerin des Vor-Taliban Afghanistan handelt, das im jetzigen Zustand gar kein solches Frauenministerium mehr kennt. Frau Safi lebt dementsprechend in London. Wie gesagt, Frau Rugwitz-Angoga figuriert bei den Global Female Leaders 2023 nach wie vor als VW-CEO Rwanda auf der Webseite. Offenbar ist sie dort einfach vergessen gegangen, was mit Sicherheit eines der Risiken bei der Ausübung eines Berufs oder einer Funktion rein für PR-Zwecke ist. Dass es auch anders geht, lese ich in einem Bericht über Yvonne Bettkober, welche demnächst bei VW die Leitung der Organisationsentwicklung und Transformation über alle Marken und Geschäftsbereiche hinweg übernimmt. In den letzten 3 Jahren hat sie das Cloud-Geschäft von Amazon in der Schweiz aufgebaut. Zuvor war sie 13 Jahre lang bei Microsoft, zuletzt in der Geschäftsleitung Schweiz. Geboren ist sie im Tschad, aufgewachsen in Kamerun, studiert hat sie an der TU Berlin und zwar Elektrotechnik. Den Einstieg ins Studentinnenleben vollzog sie an der Technischen Universität Chemnitz, wo sie auch die Mentalität ostdeutscher Rassistinnen studieren konnte. Nachdem der Staat Kamerun sich dazu entschlossen hatte, ihre Stipendien lieber einem Funktionär aufs Konto zu überweisen als ihr nach Chemnitz, finanzierte sie ihr Studium und jenen Teil ihrer Familie, der mittlerweile in Deutschland lebte, mit Brotjobs im Stil von Toilettenputzen und so und zog eben relativ schnell nach Norden. Eine schöne Biografie und eine schöne Karriere. Lustigerweise nun ebenfalls bei VW wie Michaela Rugwitz-Angoga, einfach diesmal sozusagen in echt. Im Gegensatz zu Michaela verfasst Yvonne allerdings auch keine Gedichte. Und ich glaube nicht, dass Frau Bettkober neben ihrem Job bei VW noch die Zeit findet, Organisationen wie die Tony Blair Stiftung in welcher Funktion auch immer zu dekorieren. Wie auch immer. Habt ihr das auch gehört? Verschiedene CO2-Lügenorganisationen, und damit meine ich nicht die Erdölindustrie oder irgendwelche Presseprodukte, sondern Unternehmen wie South Pole oder meinen Allzeitfavoriten MyClimate, welche seit Jahr und Tag versprechen, den CO2-Ausstoß in den industrialisierten Ländern mit Projekten und in Entwicklungsländern zu kompensieren und dafür gut Geld nehmen von Menschen mit gut schlechtem Gewissen, wollen in Zukunft ihr Geschäft nicht mehr kompensieren nennen. Ich weiß gar nicht, welche freundliche Instanz dafür gesorgt hat, dass die Betrügerei mindestens auf der begrifflichen Ebene endlich ein Ende haben, während die Aktivitäten als solche weitergeführt werden. Man spreche heute nicht mehr von Klimaneutralität und Kompensation, sondern davon, dass Unternehmen einen Klimaschutzbeitrag an ein Projekt leisten oder eine Investition in ein Klimaschutzprojekt tätigen oder ein Klimaschutzprojekt finanzieren. In der Tat, das ist bei weitem nicht das Gleiche, wie mit dem Kompensationszertifikatshandel wie mit dem Kompensationsablass dergleichen zu tun, als hätten MyClimate und Konsorten hier eine Art freiwilligen CO2-Zertifikatshandel eingerichtet, eine Art Börse, wie sie für gewisse Produktionszweige schon länger in Betrieb ist. In Klimaschutz darf investieren, wer will, und er oder sie darf sich auch damit brüsten. Am Abschmelzen der globalen Eismassen ändert das nichts. Was gerade der Stand der Empörung in Frankreich ist, kann ich nicht richtig beurteilen. Kampfmaßnahmen gegen die Erhöhung des Rentenalters über mehrere Monate hinweg aufrechtzuerhalten, scheint mir schwierig. Dazu kommt, dass nicht nur der Bevölkerung, sondern auch Emmanuel Macron selber die Erinnerung an François Hollande in den Knochen sitzt. Der hatte sich mit zunehmender Amtsdauer als Weichling herausgestellt, als einer, der nicht nur keine eigene Linie hat, sondern diese auch nicht durchzusetzen vermag. Er war darin nicht der Erste. Schon dem damaligen Premierminister Balladur hatte man den Spitznamen Balamou verpasst, anstelle von Ballahart eben Ballaweich. Das gutiert das Publikum in einer Präsidialrepublik eben auch wieder nicht. Die Bevölkerung braucht unbedingt jemanden, an dem man sich reiben kann. Eine harte Linie ist eine wichtige Voraussetzung für das Präsidentenamt. Mit dem konkreten Vorhaben, hier also mit der Rentenreform, hat das zunächst gar nichts zu tun. Das Rentenalter kann man später auch wieder senken oder vermutlich vernünftiger flexibilisieren. Leute in körperlich anspruchsvollen Berufen gehen 5 Jahre früher in Rente, Menschen in Büros etwas später. Und überhaupt soll man so lange arbeiten, wie man will, vorausgesetzt man kann. Irgendwann kommt da mit Sicherheit ein neues System, welches die immensen Produktivitätsgewinne in eine institutionelle Form gießt. Das betrifft übrigens nicht nur die Renten und vor allem nicht nur Frankreich. Hier aber gehe ich davon aus, dass sich Emmanuel Macron in diesen Tagen zum richtigen Präsidenten gekrönt hat, und ich erlaube mir den Hinweis darauf, dass er eben auch die richtige Frau an seiner Seite hat, im Gegensatz zum Louis de Funès-Vorgänger Nicolas Sarkozy mit seiner Vorzeigeschönheit und Chansonnière Carla Bruni. Von François Hollands Frau dagegen weiß ich nichts. Schande über mich. Daneben erreicht mich die Meldung vom Tarifabschluss im öffentlichen Dienst in Deutschland mit einer durchschnittlichen Lohnerhöhung um 11,5%. Das scheint mir nun doch ein anständiger Erfolg der Warnstreiks vor den Schlichtungsverhandlungen. Die Gewerkschaften zeigen sich in Deutschland im Moment zwar weniger politisch, aber insgesamt doch stärker und erfolgreicher als in Frankreich. Auch das nehmen wir mit einem zustimmenden Lächeln zur Kenntnis. Im Norden des Kosovo fanden am Wochenende Ersatzwahlen statt für jene Politikerinnen, die Ende letzten Jahres zurückgetreten waren aus Protest dagegen, dass auch hier die Autos in Zukunft kosovarische Nummernschilder tragen müssen, anstelle von serbischen. Die Wahlbeteiligung betrug 3,47%. Das ist mir an und für sich wurscht. Ich erwähne es hier nur deshalb, weil bei dieser Gelegenheit die Lippen des serbischen Präsidenten Vucic wieder mal an- und abschwollen. Im Norden, nicht des Kosovo, sondern Serbiens, also in Bosnien-Herzegowina, forderte derweil der Serbenführer Milorad Dodik den Anschluss des serbischen Teils des instabilen Landes an Serbien. Von einem An- und Abschwellen von Vucic's Lippen in diesem Zusammenhang ist mir nichts geläufig. Bei mir dagegen zeichnet sich langsam ein Lösungsansatz ab in dieser Frage. Serbien ist als Staatsgebilde in dieser Region ein derartiger Unruheherd, dass man dieses Land dringend aufteilen muss. Vielleicht könnte man es anschließend mit Besatzungstruppen belegen, so wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Man könnte aber auch einzelne Landesteile direkt irgendwelchen Partnern aus Übersee zuschlagen, zum Beispiel die Partyzone in Belgrad an die spanischen Balearen, die Region um Novi Sad an Thailand, den Süden an Grönland, den Osten an Bolivien und Bosnien-Herzegowina an Ruanda. Neuerdings habe ich erfahren, dass die Deutsche Bahn nicht nur in Stuttgart, sondern auch in München ein Neubauprojekt betreibt. Und wo die Deutsche Bahn ein Neubauprojekt betreibt, da ist immer gleichzeitig von den Katastrophen zu sprechen, welche dieses begleiten. Und diese kommen nun auch in München an den Tag, nachdem der dicklippige Bayern Kaspar Söder die entsprechenden Meldungen lange unter Verschluss gehalten hatte. Denn das muss man zu den Bahnkatastrophen immer auch noch sagen. Sie werden mit ausgelöst durch die regionalen Behörden, welche in die Planung mit hineinpfuschen. Ich gehe vorderhand davon aus, dass der Spitzenplatz des Tiefbahnhofs Stuttgart nicht gefährdet ist durch die Planungs- und Ausführungsmängel in München. Dort erinnert die Verzögerung des Bauabschlusses um 10 Jahre an den neuen Berliner Flughafen, dass die Kosten von 2,5 Milliarden Euro auf 10 Milliarden angewachsen sind. In Stuttgart versteht sich bei einem Projekt der öffentlichen Hand mehr oder weniger von selber, da sich die Herolde der freien Marktwirtschaft bei keinen anderen Ausschreibungen so wunderschön selber bedienen können wie hier. Im Vergleich dazu wird München günstig. Hier werden sich die Baukosten nur verdoppeln auf 7 Milliarden. Immerhin gibt es hier keine Proteste, da man mitten in München gar keinen Platz hat für eine richtige Demonstration. Es ist eh schon alles verstopft. Immerhin hat die Opposition im Bayerischen Landtag einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der sich mit dem An- und Abschwellen der Lippen von Markus Söder in diesem Fall beschäftigen wird. Dieser befürchtet jetzt, dass das Thema seinen Wahlkampf im Herbst beschädigen könnte. Dementsprechend ist mit weiteren wilden Tiraden und Fantastereien aus der Bayerischen Staatskanzlei zu rechnen. Guten Tag.